Willkommen zum zweiten Vortrag in dem heutigen Strang hier, Basteln mit Linux. Jetzt geht es um Gentoo Linux, gehalten von Lars Voss, und damit möchte ich dem Redner das Wort erteilen.
So, hören mich alle? Ja? Okay. Also erstmal hallo. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind. Ich möchte heute ein bisschen was über Gentoo Linux erzählen. Das ist auch eine Distribution, wie es so viele schon bei Linux gibt. Und einige werden sich natürlich fragen, du liebe Güte, brauchen wir denn noch eine Distribution? Ich behaupte ja. Es lohnt sich, Gentoo Linux mal anzuschauen. Es hat einige tolle Funktionen und die möchte ich jetzt hier im Einzelnen vorstellen. Ich habe die Präsentation jetzt so ausgerichtet, dass man einfach mal einen allgemeinen Überblick bekommt, was muss ich mir unter Gentoo Linux vorstellen, was ist so, ich sag mal, der Kick hinter Gentoo Linux. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr technisch in die Details gehen, das würde einfach auch den Rahmen von dem Vortrag sprengen, sondern ich möchte in erster Linie einfach das Interesse wecken. Vielleicht ist ja dann der eine oder andere nach dem Vortrag so motiviert, rennt sofort los und installiert sich das zu Hause. Also das wäre so mein Ziel. Zu meiner Person. Also wie gesagt, mein Name ist Lars Voss, 27 Jahre. Ich bin Softwareentwickler im J2E-Bereich, also Java 2 Enterprise Edition in München. Habe schon einige Erfahrungen mit Betriebssystemen angefangen, Amiga, Linux, BIOS, Windows, alle möglichen Versionen, macOS 10 seit letztem Jahr auch. Bin eigentlich auf allen Betriebssystemen zu Hause, am liebsten natürlich unter Unix, also sowohl Linux als auch macOS 10. Und ja, wen es interessiert, meine private Homepage, also dort steht auch meine E-Mail-Adresse. Ich bin auch gerne bereit, Fragen zu beantworten. Meine Mailbox freut sich immer über Mails. Zu den Themen, ich hatte es ja eben schon mal kurz angeschnitten. Zuerst einmal möchte ich kurz anschneiden, was sind eigentlich die Besonderheiten von Linux oder seine Eigenheiten, die man berücksichtigen muss, wenn man auch eine Distribution zusammenstellen möchte. Dann gängige Distributionen und ihre Ansätze, wie sind so die bekannten Ansätze bei den großen Distributionen. Was macht Gentoo Linux anders? Was ist also der Ansatz von Gentoo Linux im Vergleich zu den gängigen Distributionen? Die Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben. Es gibt nicht nur Vorteile, es gibt natürlich auch immer Nachteile. Und zum Schluss noch weitere Informationen, also wo Sie Informationen finden, Links und so weiter. Die Voraussetzungen, wenn man sich mit Gentoo Linux beschäftigen möchte, würde ich sagen, erst einmal braucht man ein wenig Mut. Man sollte keine Angst vor Muscheln haben, also Shells. Und auch Editoren sollte man keine Angst vor haben. Man muss mit der Kommandozeile arbeiten, das gleich vorweg. Es gibt keine grafischen Installationswerkzeuge. Das wird den einen oder anderen vielleicht erstmal abschrecken, aber für Gentoo Linux gibt es sehr gute Tutorials, sehr gute How-Tos, sehr gute Community. Wenn man das einmal durchgemacht hat, wird man danach feststellen, das ist eigentlich alles gar nicht so schwierig. Was man auch braucht, ist viel Zeit. Warum? Dazu komme ich später noch. Das ist ähnlich wie bei Rock Linux. Und natürlich viel Kaffee oder Tee und Essen kann auch nicht schaden. Meine persönliche Motivation oder Wunschliste war folgendes. Zunächst einmal habe ich mir gewünscht, die Installation von neuer Software soll möglichst einfach sein. Nun kann man ja sagen, Moment, also wenn ich mir ein Red Hat als Beispiel aus dem Internet herunterlade oder kaufe, lege ich die CD ein, spiele meine Software ein, fertig, läuft. Ist doch einfach. Das stimmt. Sobald man aber in die Verlegenheit kommt und eine neue Version einer Software installieren möchte, geht das Problem oft los, dass man noch andere Pakete benötigt, aufgrund der Abhängigkeiten. Da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, um das ein bisschen genauer darzustellen. Und dann kommt man schon in Teufels Küche sehr oft, dass das eben nicht mehr so einfach geht. Das gesamte System soll einfach auf den neuesten Stand zu bringen sein. Genau hier das Gleiche. Ich sage nur mal GCC, ich erwähne nur mal glibc, xfree, das sind alles solche Dinge. Wenn die sich ändern, ist immer ganz bitter, weil damit Kernelemente des Betriebssystems betroffen sind und die einfach mal auf einer Red Hat oder SUSE zu aktualisieren, ist alles andere als trivial. Die Hardware soll so effizient wie möglich genutzt werden. Es gibt ja nun heutzutage gerade auch im PC-Bereich verschiedene Prozessortypen. Im Wesentlichen kann man unterscheiden zwischen Intel und AMD, und Intel selber hat dann auch nochmal verschiedene Modelle, AMD genauso. Und wenn man jetzt ein fertiges Executable oder Binary anbieten möchte, was auf allen diesen Prozessoren laufen soll, dann muss man natürlich die kleinste gemeinsame Menge finden. Dabei, logischerweise, muss man auch wieder Einschränkungen in Kauf nehmen. Ich habe aber den Wunsch gehabt, nun habe ich hier ein State-of-the-Art Pentium 4 oder Athlon XP und ich möchte den bis zum Limit ausreizen. Und da bietet mir eben Gentoo, wie wir später auch sehen werden, eben die Möglichkeiten. Des Weiteren natürlich guter Support. Hiermit meine ich jetzt nicht kommerziellen Support, wo ich eine Hotline habe, anrufe und dann doch nur in der Warteschleife rumhänge, sondern hiermit meine ich vor allem eine Community, wo ich mich mit Fragen und Problemen hinwenden kann und wo mir auch weitergeholfen wird. Die Herausforderung, gerade im Umfeld von Linux. Einmal gibt es fast täglich neue Software oder Versionen. Wer kennt das nicht? Man hat sich ein Kernel runtergeladen, erfolgreich kompiliert und stellt völlig entsetzt fest, Mist, es gibt schon wieder einen neuen Kernel. Also nochmal das Ganze. Oder man hat X-Free runtergeladen, gerade wenn man ein bisschen mit den aktuellen Entwicklerversionen spielt, fertig kompiliert, X-Free ist nicht gerade besonders klein und zack, schon wieder die nächste Version. Man kommt eigentlich gar nicht hinterher. Genauso sieht es dann natürlich auch mit den Distributionen aus, wie bei SUSE oder Red Hat, die mit RPM-Paketen arbeiten, die können gar nicht so schnell neue RPMs produzieren, wie manchmal neue Software rauskommt. Und dann muss man oftmals sehr lange warten, bis dann das RPM verfügbar ist. Komplexe Abhängigkeiten zwischen einzelnen Softwarepaketen, das hatte ich eben schon angeschnitten, werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Und die große Anzahl an unterstützten Architekturen. Also Linux läuft ja nun nicht nur auf Intel-Prozessoren oder kompatiblen, sondern eben auch auf PowerPC, UltraSpark, MIPS und noch viele andere Derivate. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Paketabhängigkeiten, hier nur ein kurzes Beispiel. Angenommen, ich möchte mir KDevelop installieren, dazu benötige ich überhaupt erstmal KDE. Vielleicht habe ich mein System so eingestellt, dass ich Datenbankunterstützung haben möchte, dann brauche ich, um KDE zu bauen, PostgreSQL. Um aber PostgreSQL bauen zu können, brauche ich wieder TCL/TK und Python und so weiter, so baut das alles aufeinander auf. Und bei RPM ist es in der Regel so, ich hole mir ein Paket, installiere es mit RPM-IVH, Paketname, und dann stelle ich erstmal fest, Sie brauchen noch das und das Paket. Mist, okay, das runterladen, will ich das installieren und stelle wieder fest, ich brauche wieder ein anderes Paket. Und das wird natürlich auf die Dauer dann doch etwas nervig. Der Ansatz gängiger Distribution ist also der, erst einmal sind die Softwarepakete in der Regel fertig kompiliert. Sie sind also fertige Executables, und wie ich das eben schon erwähnt habe, sie unterliegen der Einschränkung, dass sie den kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen. Die Architektur der eigenen Hardware also nicht unbedingt hundertprozentig ausnutzen können. Abhängigkeiten werden meistens nicht automatisch aufgelöst, wie ich gerade erwähnt hatte mit RPM. Und bei grundlegenden Änderungen ist in der Regel eine komplette Neuinstallation notwendig. Also wenn sich die glibc ändert oder X-Free ändert, tja, dann bedeutet das meistens, okay, Backup machen oder man war so schlau und hat Home auf eine separate Partition gelegt. Auf jeden Fall muss man in der Regel eine komplett neue Distribution installieren und das kostet auch wieder sehr viel Zeit. Also Vorhang auf für Gentoo. Gentoo zeichnet sich dadurch aus, dass es eine meiner Meinung nach sehr mächtige Paketverwaltung hat, namens Portage. Es hat ein großes Angebot an Paketen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut, da waren schon mehr als 3640, schon ganz beachtlich. Es bietet eine optimale Ausnutzung der Architektur, es hat eine große Community und es ist leicht auf dem neuesten Stand zu halten. Zu den Architekturen, die momentan unterstützt werden von Gentoo, das wäre einmal natürlich x86, die meistverbreitetste, PowerPC, UltraSpark und ARM. Gentoo ist up to date, Und zwar ist Gentoo schneller als ich es bin. Es stimmt nicht mehr ganz. X343 gibt es gerade auch schon, die ersten Tests. Kann man sich auch inzwischen bauen. Habe ich gerade erfahren, ist noch nicht als stable markiert worden in den Paketen. Wird aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder ja doch nächsten Tagen dann auch stable werden. Ansonsten glibc231, gcc322, kde31, gnome22 und noch viele, viele andere Pakete. Auf jeden Fall ist Gentoo, kann man sagen, in der Regel immer sehr up-to-date. Gentoos Paketmanager Portage. Als die Gentoo-Entwickler sich überlegt haben, ein neues System aufzubauen, eine neue Distribution, waren sie so schlau, sich zu überlegen, welche anderen Paketmanager gibt es denn noch so? Vielleicht nicht nur im Linux-Umfeld. Und sie haben sich daher mal bei BSD umgeschaut und festgestellt, dass die eigentlich auch ein sehr intelligentes System haben, das automatisch Abhängigkeiten erkennen kann, das von Sourcen her kompiliert, Patches einbauen kann und viele andere Features. Von daher haben sich die Gentoo-Entwickler ganz klar an den BSD-Ports angelehnt. Ich habe gestern auch unten mit dem NetBSD-Team mal ein bisschen gefachsimpelt und es war sehr interessant zu sehen, wie ähnlich doch Portage und BSD-Ports zueinander sind. Und wenn man das einmal gesehen hat, wird man ganz schnell feststellen, wo einfach die Wurzeln liegen von Portage. Es ist in Python geschrieben, auch die Build-Anweisungen, zu denen ich später noch komme, sind Python-basiert. Der Paketmanager erkennt Abhängigkeiten und löst diese vollautomatisch auf. Ich brauche nur sagen, ich hätte gern dieses Paket und das war alles. Sämtliche Abhängigkeiten werden selbstständig automatisch aufgelöst, alle notwendigen Pakete werden installiert, gestaltet sich also insgesamt sehr einfach. Es hat eine fein strukturierte Paketverwaltung, kennen vielleicht einige von Ihnen auch. Man installiert sich eine Gängedistribution und wundert sich anschließend, du liebe Güte, was ist denn hier alles installiert? 4 GB schon mal weg. Kann ja nicht sein, ich wollte doch eigentlich nur dieses und jenes, ein ganz einfaches System. Gentoo ermöglicht eben genau das. Man kann bis ins Feinste genau festlegen, was man installiert haben möchte und was nicht. Und sicheres Deinstallieren von Paketen ist auch gegeben. Es ist auch ein nicht ganz unwichtiges Feature. Genau. So ein Gentoo-Paket zeichnet sich dadurch aus, dass es in erster Linie Informationen enthält, wo sich die Sourcen befinden. Das bedeutet, ein Gentoo-Paket ist kein fertig kompiliertes Paket und es enthält auch nicht die Sourcen per se. Es gibt da zwar auch Ausnahmen für kleinere Pakete, aber in erster Linie enthält so ein Paket nur die Informationen, wo sich die Sourcen befinden und wo man die herorganisieren kann. Wenn man also dann ein Gentoo-Paket installiert, wird er Folgendes machen. Er verbindet sich zu dem Server, an dem sich die Sourcen befinden, oder einem Mirror und besorgt sich von dort erstmal die Sourcen. Dann kann ein Gentoo-Paket natürlich Patches enthalten. Das ist immer wieder notwendig, weil irgendwelche Bugs bekannt geworden sind, die noch nicht in der aktuellen Version eingepflegt worden sind, die man also nachträglich quasi als Hotfix nochmal draufpatcht. Dann natürlich auch Gentoo-spezifische Patches bezüglich des Dateisystems und so weiter. Und zuletzt enthalten die Gentoo-Pakete, die sogenannten eBuild-Dateien, eine Bauanleitung, die lokale Einstellungen berücksichtigt. Dazu komme ich später auch noch. Ich kann, wie ich eben schon angemerkt hatte, genau festlegen, welche Pakete ich installieren haben möchte und welche nicht. Und das kann ich eben in bestimmten Umgebungsvariablen definieren, die dann hier bei den Paketen berücksichtigt werden. Genau. Eine wichtige Datei, mit der man sich sehr schnell anfreunden wird, ist die Datei make.conf im Verzeichnis etc. Hier kann ich verschiedene Compiler-Optionen einstellen, um zum Beispiel meine Architektur ausreizen zu können, also bestimmte Athlon-spezifische Optimierung oder Pentium-optimierte oder PowerPC, je nachdem. Und ich kann eben die Features festlegen, zu denen wir später auch noch praktische Beispiele sehen, was das Ganze ein bisschen besser verdeutlichen wird. Wie sieht es aus mit der Dokumentation? Das ist natürlich auch immer ein Thema. Es gibt eine umfangreiche Sammlung an How-Tos über die man sehr schnell sich zurechtfindet. Sie sind auch sehr gut und ausführlich geschrieben, in verschiedenen Sprachen, auch erhältlich. Es gibt jede Menge Artikel auf der Webseite. Es gibt ein sehr gutes Forum mit einer hohen Aktivität oder Vitalität, in dem einem sehr schnell weitergeholfen wird. Und es gibt auch eine sehr gute deutsche Seite, die auch jede Menge Dokumentation bietet. Also gerade auf die deutsche Seite lohnt es sich mal, einen Blick drauf zu werfen. Die habe ich erst vor ein paar Tagen entdeckt und war spontan sehr begeistert. Also da steckt auch viel Arbeit dahinter. Genau. Wir haben das große Glück, heute hier unter uns einen Gentoo-Entwickler zu haben, den Hannes, möchte ich jetzt zu uns bitten. Der ist gestern ganz spontan noch auf mich zugekommen und war auch sehr überrascht, dass wir hier einen Entwickler haben. Und der wird uns jetzt mal ein paar Dinge live vorführen. Zum einen, nehmen wir an, ich möchte wissen, welche Pakete gibt es zum Thema Bash? Jetzt können wir das hier auf der rechten Seite mal ausführen, live. Und da sehen wir, genau, Emerge Search Bash. Das ist also ein Befehl, den ich absetzen kann auf der Konsole, der mir in meinen gesamten Paketen, also anders formuliert, meine gesamten Pakete durchsucht nach dem Wort Bash und mir Informationen gibt, welche Pakete hier verfügbar sind und in welcher Version zum Thema Bash. Ein weiteres Beispiel. Nehmen wir an, ich möchte X3 installieren. Welche Pakete werden für X3 benötigt? Bei meinem System sah das jetzt so aus, hier drüben vielleicht, dem Live-System, aha, das ist, da ist X3 offensichtlich schon installiert, deutlich aktueller. Bei meinem System, was ich hier verwendet hatte, war noch kein X3 installiert, deshalb stehen hier ein bisschen mehr Pakete. Also, um X3 zu installieren, wird auf jeden Fall erstmal FreeType benötigt, Font Config, OpenGL Update und so weiter und so fort, also eine ganze Reihe von Paketen. Und dieses minus P hier ist die Abkürzung für Pretend, das bedeutet, tue nur so als ob, beziehungsweise was wäre wenn. Wenn ich dieses minus P weglasse, dann würde er sofort anfangen, die Pakete aus dem Internet runterzuladen, zu kompilieren und zu installieren. Also auf diese Weise kann ich erst einmal vorsichtig mich rantasten und mich informieren darüber, was wäre wenn. Eine interessante Frage ist immer wieder, wie einfach ist es, mein komplettes System, alle Pakete, die ich überhaupt nur installiert habe, mit einem Schlag auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn man längere Zeit sein System so am Laufen gehabt hat und irgendwann sagt man sich so, jetzt möchte ich es wirklich auf den neuesten Stand bringen, ist das bei bisherigen Distributionen oder gängigen Distributionen in der Regel nicht so einfach. Hier genügt dieser Befehl. Hinten wieder das P. Ich möchte mich also erst einmal informieren, nicht sofort loslegen. Und da zeigt er mir an, ja, da ist doch einiges. Der Grund ist der, ich hatte ein Start-Image verwendet, was inzwischen nicht mehr ganz aktuell ist. Die Release Candidate 2, inzwischen gibt es schon Release Candidate 3. Und daher, als ich gesagt habe, also wenn ich mein gesamtes System neu aktualisieren möchte, sieht man, aha, da hat sich doch inzwischen einiges getan. Und würde ich das minus P weglassen, er würde anfangen, mein komplettes System, ohne dass ich noch irgendwas tun muss, auf den neuesten Stand zu bringen. Drüben haben wir das Beispiel auch gerade live gesehen. Da sieht es also ähnlich aus. Da empfiehlt es sich vielleicht irgendwann auch einmal, das System auf den neuesten Stand zu bringen. Genau. Kommen wir noch zu, genau. Also einmal nochmal die Vorteile kurz. Es zeichnet sich aus durch eine hohe Flexibilität bei der Paketauswahl. Wieso kommen wir noch? Optimale Ausnutzung der Architektur, leicht zu pflegen, guter Support. Vielleicht jetzt nochmal hier im Live-Bereich, wenn du mal ein E-Build-File öffnen könntest. Zum Beispiel Vim. Wem? Genau. So sieht also ein E-Build-File aus. Das ist die Bauanleitung für Gentoo. Anhand dieses E-Build-Files weiß er, was er zu tun hat. Hier oben sieht man als erstes die Abhängigkeiten. Also er benötigt zum Beispiel N-Curses, mindestens Version 5.2 R2 oder größer. Dieses größer gleich ist auch sehr wichtig und sehr praktisch, denn wenn ich jetzt ein neues N-Cursus habe, wäre es blöd, wenn ich dann auch alle Pakete, die darauf aufbauen, nochmal neu bauen müsste. Es gibt Distributionen, bei denen ist das so, bei denen ist das hart kodiert, da gibt es kein größer gleich, sondern gleich. Das ist dann, ja, wie gesagt, nicht sehr praktisch. Genauso hier oben sehen wir so etwas, das hier. Und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Thema Features. Wenn du mal parallel noch die MakeConf öffnen könntest. Genau. Moment. Also wie ich erwähnt hatte, make.conf im Verzeichnis etc, eine wichtige Datei, mit der man sich auch sehr schnell beschäftigen wird. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Umgebungsvariable use zu parametrisieren, zu definieren. Und zwar gebe ich hier an verschiedene Features, die ich in meinem System haben möchte. Es gibt eine ganze Reihe vorgefertigter oder Default-Einstellungen, die berücksichtigt werden. Ich kann sie hier an dieser Stelle sozusagen überschreiben. Beispielsweise ist, sehe ich gerade, hier mag jemand kein GNOME. Per Default ist GNOME normalerweise gesetzt. Das heißt, wenn ich mir ein Gentoo baue, wird berücksichtigt, dass alle Pakete Rücksicht auf GNOME nehmen sollen und beim Kompilieren oder Bauen dieser Pakete eventuelle Unterstützung für GNOME aktivieren sollen. Der Hannes hat hier an dieser Stelle gesagt, minus GNOME, das bedeutet, nein, ich möchte ganz explizit keine GNOME-Unterstützung. Und dies wird auch so an die Pakete weitergegeben. Schaltest du mal zurück zu dem Bild. Beispielsweise hätte er sagen können, ich möchte auf gar keinen Fall Python haben, hätte also geschrieben minus Python. Und in dem Fall an dieser Stelle sieht man, hätte er minus Python angegeben, dann würde diese Stelle ignoriert werden. Umgekehrt, hätte er Python angegeben, dann wäre automatisch die Abhängigkeit gegeben. Er benötigt zum Bauen vom VI auf jeden Fall auch erst einmal Python. Des Weiteren, ich weiß nicht, ob das hier in dem Beispiel ist, genau, hier sieht man das auch. Und wenn er Python hat, dann wird automatisch zu dem Configure-Script, das dann aufgerufen wird, der Parameter Enable Python Interpreter hinzugefügt. Also das wird bei dem Configure dann berücksichtigt. Umgekehrt, bei minus Python wird diese Zeile einfach ignoriert und schwupps wird auch kein VI mit Python gebaut. Und dann, da sieht man jetzt ganz toll, dass ich das also wirklich mein System sehr feingranular einstellen kann, da auch sehr flexibel bin und genau festlegen kann, was ich haben möchte und was ich nicht haben möchte. Gut. An der Stelle noch Fragen? Ja. Genau. Empfiehlt sich, ja. Also wenn man diese Umgebungsvariable im Nachhinein doch setzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also einmal überlegt man sich, nehmen wir an, man hätte die PostgreSQL gebaut, Datenbank. Und jetzt stellt man fest, blöd, ich habe also gar nicht definiert, dass ich generell Java-Unterstützung haben möchte. Also ich habe das nicht in der Use-Variable definiert. Und jetzt möchte ich aber doch, dass mir die Postgres gleich den JDBC-Treiber baut. Damit ich den JDBC-Treiber bauen kann, brauche ich aber die Java-Unterstützung. Entweder man setzt das global und muss dann die Postgres noch einmal bauen und genauso mit allen Paketen, wo man das Feature dann auch haben möchte. Man kann aber auch, wenn man ein Paket baut, vor den eBuild-Aufruf, also auf der Kommandozeile, lokal für diesen Build-Prozess die Umgebungsvariable überschreiben, indem man einfach davor setzt, use ist gleich in Anführungszeichen Java und dann eBuild. Dann wird das genau für diesen Prozess nur berücksichtigt. Auf diese Weise kann man also auch Pakete bauen, wo man entweder ein Feature explizit haben will oder auch gerade nicht haben will, weil man weiß, ja, das funktioniert irgendwie nicht hundertprozentig. Gut, kommen wir zurück. Natürlich hat das Ganze auch Nachteile. Ohne die geht es dann doch nicht. Moment. Falsche Taste. Die Nachteile. Klar, einmal habe ich einen hohen Zeitaufwand. Gentoo kompiliert alles selber. Wenn man sich KDE selber kompiliert, kann das schon mal ziemlich lange dauern. Das liegt zum einen am GCC und seiner Performance in Sachen C++. GNOME baut sich beispielsweise deutlich schneller. Aber gut, wenn man halt KDE haben möchte, muss man darauf warten. Es wird auf jeden Fall eine schnelle Internetanbindung empfohlen. Es geht zwar auch über Modem, aber nun ja, wer also mal versucht hat, X-Free oder KDE über Modem runterzuladen, das kann durchaus ziemlich lange dauern. Und es gibt keine grafischen Installationsprogramme derzeit. Höchstens welche, die von den Paketen selber mitkommen, aber man ist in momentan in erster Linie doch auf die Konsole angewiesen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch die Möglichkeit, RPMs zu installieren. Es gibt eine kleine Erweiterung, die ich mir installieren kann, und dann kann ich auch normal RPM-Pakete installieren. Ist durchaus auch möglich. Ja. Gut, für den Fall, dass Sie neugierig geworden sind, würde mich sehr freuen, und die Gentoo-Gemeinde sicherlich auch, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Zunächst einmal zu den Installationsmöglichkeiten. Man geht auf www.gentoo.org und hat jetzt hier die Möglichkeit, entweder eine Boot-CD und eine zweite CD, nämlich ein Stage 1, 2 oder 3 Tarball runterzuladen oder eine Live-CD. Bei den Stage 1, 2, 3 Tarballs handelt es sich im Endeffekt darum, dass dort Leute etwas je nach Level, also 1, 2, 3, das sind verschiedene Versionen an dieser Stelle. Ich kann entweder 1 oder 2 oder 3 mir runterladen. Und 1 ist also ein absolut minimalistisches, super rudimentäres System. Da muss ich sogar den Compiler und alles Mögliche selber bauen. Das ist, kann man auch als Bootstrapping bezeichnen. 2 hat dann schon ein bisschen mehr und 3 beinhaltet auch schon einen fertigen Compiler, den ich dann selber auch nochmal neu kompilieren möchte, wenn ich es denn möchte, muss man aber nicht. Man kann den Compiler auch direkt fertig verwenden. Es gibt die Stage 1, 2, 3 Tarballs auch fertig optimiert für unterschiedliche Architekturen, also angefangen bei i486, 586, 686, Pentium 3, Pentium 4, AMD, Athlon, AMD, Athlon XP, PowerPC und so weiter. Also da hat man schon auch den Vorteil, dass das auf die Hardware zugeschnitten ist. Die interessantere Möglichkeit ist die sogenannte Live-CD. Hier ist schon richtig viel kompiliert worden. Da haben sich die Leute also freundlicherweise uns die Arbeit abgenommen, das alles selber kompilieren zu müssen. Natürlich ist es kein Problem, auch im Nachhinein nochmal selber alles kompilieren zu kompilieren, wenn Sie der Meinung sind, ja, ich möchte aber doch selber beeinflussen, wie hoch ich die Compiler-Option drehe. Aber für die Leute, die sagen, ich möchte doch relativ schnell reinkommen und nicht absolut alles selber bauen, dem sei also die Live-CD wärmstens ans Herz gelegt. Die Live-CD, wie ich gesagt hatte, bietet eben eine umfangreiche Sammlung an fertigen Paketen, die schon fertig kompiliert sind. Und auch hier gibt es verschiedene Optimierungen. Bei den aktuellen Release Candidate 3, glaube ich, momentan sind noch nicht alle dabei. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit von Tagen, bis auch dort optimierte Versionen verfügbar sind. Weiterführende Links. Einmal natürlich www.gentoo.org, ganz klar. Also dort ist der Haupteinsprungpunkt. Forums.gentoo.org, wie gesagt, sehr gutes Forum. Es ist viel los. Jede Menge Traffic auf diesem Forum. Also wem da nicht geholfen wird, weiß ich auch nicht weiter. Dann die gentoo-deutsch-berlioz.de, auch eine sehr schöne Seite, und natürlich im IRC, und zwar über Freenode. Man bekommt aber auf gentoo.org auch noch mehr Informationen zu dem IRC-Channel. Ja, noch Fragen? Aha, ja? Um das quasi mit gewissen Settings zu replizieren auf andere Systeme. Kannst du was? Ja, Mikro vielleicht doch.
Ja, also man kann dem Bildprozess gleich sagen, er soll noch ein Tarball draus bauen. Und dann hat man die Binary-Dateien in einem Tarball, den kann man einfach auf einen anderen Rechner kopieren. Und dann da halt benutzen, auch mit dem System, und dann auch wieder sauber deinstallieren, was halt bei RPM kaum möglich ist.
Ja.
Also es gibt eine Firma von dem Hauptentwickler gegründet, die Gentoo Technologies Incorporate, aber die hält die gesamte Lizenz von allem, aber ist alles unter der GPL veröffentlicht. Also da gibt es keine Bedenken.
Ja. Ja, klar, steht ja uns. Ja, das haben Sie relativ geschickt gelöst. Nehmen wir mal als Beispiel das Java GDK. Das kann ich, darf ich nicht ohne weiteres einfach irgendwo dazu tun, aus lizenzrechtlichen Gründen. Nun gibt es ganz einfach ein eBuild-File, mit dem ich das GDK installieren kann. Was ich allerdings machen muss, ich muss selber auf die Webseite von Sun gehen, ich muss mir selber das GDK runterladen, und zwar eine bestimmte Version davon, nämlich die Bin-Datei, und muss sie dann selber in einen Ordner auf der Platte ablegen, und dann kann ich das eBuild-File ausführen. Er schaut nämlich nach, aha, jetzt ist die Datei da, und dann kann ich das installieren. Es ist nicht vorhanden, dann weist er dann gleich darauf hin, halt, Moment, darf ich nicht, bitte, lieber User, geh du auf die Webseite, lade das runter, tu es mir dahin, dann kann ich es dir auch installieren. Ähnlich ist es mit VMware, da funktioniert das auch so auf diese Art und Weise. Mhm. Ja? Man kann auch Mirrors angeben, vielleicht hast du noch.
Ja, also es gibt prinzipiell die Möglichkeit, also man hat in dem eBuild-File eine Source-URI, warte mal kurz, ich zeig das mal. Hier gibt es zum Beispiel diese Source-URI, die mit Mirror Gentoo anfängt, und dann sucht er sich in einer weiteren Datei, kennt er diesen Mirror und sucht immer auf den verschiedenen Rechnern. Also er weiß, auf welchen Rechnern diese Datei liegt, und sucht die sich. Und es gibt auch eine globale Variable, die nennt sich Gentoo Mirrors, und in der sucht er halt auch nochmal nach allen Dateien. Also wenn da jetzt irgendwas von SourceForge kommt, dann sucht er zuerst auf den Gentoo Mirrors, was momentan an erster Stelle der eBiblio.org ist. Genau.
Ja, da oben. Wie können wir da einer von den besten von den drei behaupten, der es ist testet, ja. War vielleicht. Ja, okay, war vielleicht bei mir ein bisschen. Habe ich den Mund ein wenig zu voll genommen, gebe ich gerne zu.
Naja, es ist momentan testet, das heißt, es gibt schon viele User, die es auch benutzen. Und wenn es halt bei denen nicht funktioniert, dann reporten sie einen Bug. Und so kriegen wir relativ schnell Feedback, ob was funktioniert oder nicht. Ja. Und wir haben momentan so an die 100 Entwickler. Und wenn die auch alle X-Free 4.3 testen, dann kann man schon nach sehr kurzer Zeit sagen, dass es auf 100 verschiedenen Rechnern funktioniert. Was dann schon ein ganz guter Schnitt ist.
Ich würde gerne mal wissen, wie das ist mit diesen Stable und Unstable Parts von dieser Distribution. Die werden nicht auch unterschrieben, dass man da bei dem E-Bild das dann entsprechend damit eingeben
kann. Es gibt also verschiedene Versionen von eBuild-Files, also entsprechend der Version der Software. Im Fall von VI haben wir das gerade gesehen, da gehst du mal in den Ordner einfach rein, dass du mal ein LS machst für die eBuild-Files. Also hier sehen wir, es gibt jede Menge eBuild-Files, nicht nur eines, für die einzelnen Versionen. Und es gibt die Möglichkeit, an einer anderen Stelle zu definieren, welche von diesen Files stabil sind, stable, und welche noch nicht stabil sind. Man redet hier im Gentoo-Jargon von ausmaskieren oder masked. Kannst du vielleicht mal die Datei?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es in jedem E-Build diese Keywords, wo definiert wird, ob das stabil ist oder nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel ARTS 1.1 und das ist stabil auf dem x86er, auf dem PowerPC und auf dem Spark, und auf der Alpha ist so eine Tilde davor. Und das heißt, dass es da gerade Testing ist. Das heißt, wenn man auf einer Alpha jetzt ARTS installieren will, würde man nicht diese Version kriegen, wenn man Stable benutzen würde, sondern man würde eine frühere Version kriegen. Des Weiteren gibt es die Package Mask, wo man halt nochmal global definieren kann, was ausmaskiert werden soll.
Genau. Hier zum Beispiel sieht man, dass Samba gerade ausmaskiert ist, also es ist nicht als stable, und man braucht es nur an dieser Datei zentral ändern und schon wird es freigegeben. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch unstable Pakete zu installieren, indem man manuell einfach dieses Paket, die Installation erzwingt, aber bei dem Emerge, also wie wir vorhin gesehen haben, sage ich mal Emerge X-Free, dann schaut er automatisch nur bei den richtigen, bei den stable Paketen. Ich kann aber das E-Build-File, das instabile, von Hand angeben und dann wird es auch installiert. Natürlich auf eigenes Risiko, ganz klar. Ja.
Ich brauche ja einen ziemlich schnellen Bindungszugang. Also ich brauche den eigentlich auch, sagt man, nur meine Zeit aus, wenn das ganze Aufbau ist, der
Funktion. Mhm, richtig.
Meine Frage ist jetzt, die Hilfe nicht drauf für sowas wie Knuffix. Ich möchte also, meine Frage zielt darauf hinaus, ist es möglich, sagen wir mal, einen sicheren Zugang, das heißt, ich also Trojaner oder irgendwas vermeide, zu verwenden. Sie haben bei Knuffix meinetwegen nur OSR und VAR und TNP als Speicher drauf und alles andere praktisch. Wäre das theoretisch möglich? Oder wenn ich zum Beispiel mit der Stage 1 anfange, wie ich das ja minimalistisch,
genau,
würde das heißen, wenn ich mich jetzt auf die 2 vom Level her vom Umfang her bringen will, müsste ich dieser eine Stage 1 auch gleichzeitig als Internetzugang verwenden und sie dann auf 2 und 3 zu expandieren? Oder könnte ich das Zeug eben über einen Knopf runterladen und dann langsam die Stage 1 aufbauen, ohne dass die Stage 1 selber praktisch im Internet ist?
Sicherlich.
Ja, das geht sicherlich. Also man kann auch einfach von der Live-CD booten und von der aus ins Internet gehen. Aber man kann genauso gut von der Knoppix-CD booten, von der ins Internet gehen, dann den Stage 1 entpacken und einen Change-Root machen. Also das Installieren wird alles über einen Change-Root gelöst. Das heißt, man mountet sich irgendwo eine Partition hin, entpackt dahin den Tarball und dann definiert man sich das als neues Root. Und dort drinne muss man dann halt Internet haben, um die einzelnen Pakete zu haben. Oder man lädt sich davor sämtliche Pakete runter und packt die dann auch auf dem Rechner, und das geht auch.
Genau. Also ein Tarball enthält wirklich nicht nur ein Paket, diese Stage 1, 2, 3 Tarballs, sondern viele Pakete als Target Z. Es wird einfach mit Tar XVIF irgendwo hin entpackt und fertig. Also genau. Ja, noch weitere Fragen? Ja? Entschuldigung, bitte nochmal.
Es gibt auch diese virtuelle Ground-Levels, die man dann mit SPD ausrollen kann.
Mhm. Also Gentoo ist natürlich generell sehr low-level, das heißt low-level, aber vielleicht kannst du.
Ja, ich kann dazu was sagen. Also wir haben momentan das Problem erkannt, dass man halt mit einem Laptop und PCMCIA, das ist nicht so richtig optimal, und das wird gerade gelöst. Also das ist momentan noch nicht gelöst, aber das ist in der Lösung befindlich. Also das wird es die nächsten Wochen wohl geben.
Gut. Ich denke, wir wären dann soweit durch. Dann möchte ich mich an der Stelle herzlich bedanken. Jo. Ja, vielleicht werden wir dann den einen oder anderen von Ihnen im Forum wieder treffen, denn er erfolgreich verkündet, er ist jetzt auch zur Gentoo Linux Gemeinde dazugestoßen. Gut.
Ich möchte mich hier nochmal bei den beiden Vortragenden bedanken und es geht hier um 12 Vater mit Klaus Knopper zu Knoppix.